es war auch wirklich nicht geplant, aber wir haben dann einfach recht unüberlegt gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine UG. Saßen auch kurze Zeit später beim Notar. Da ist das E-Commerce-Thema in Deutschland schon noch ziemlich in den Kinderschuhen gesteckt. Und diese ganzen krassen Stories, die du heute kennst, die haben sich eigentlich ab 2015 bis 2020 durch Corona dann entwickelt. Welche Digitalisierung dadurch vorangeschoben wurde, das war der beste Zeitpunkt, den wir erwischen konnten. Und irgendwann, 2021, kam dann so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, es funktioniert so nicht mehr. Es ist einfach viel zu viel. Entweder machen wir das jetzt all in oder wir lassen es gut sein, aber ich pack das nicht mehr. Das hat dann keine 5 Sekunden gedauert, hatte ich gesagt, ja gut, dann gehen wir all in.
Groß sind eure Kunden üblicherweise?
Die kleinsten Projekte umsatzseitig gehen so bei 1 Million Umsatz los.
Okay.
Unser größter Kunde, kein PE, sondern selbstständiges Unternehmen, liegt so bei 350 Mio. Eine PE-Gruppe liegt aktuell bei 1,4 Milliarden.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finance Data People und zwar mit Christoph Lange von der 14 Agency. Wir machen jetzt einen gemeinsamen Ausflug in den durchaus umkämpften E-Commerce-Bereich und eruieren gemeinsam, welche technologischen Trends dort nach wie vor zum Erfolg führen und wo sich erhebliche Einsparpotenziale realisieren lassen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen.
Christoph, herzlich willkommen in München.
Hi Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Austausch zum Thema E-Commerce unter anderem. Ihr seid ja, was die Technologie in dem Bereich angeht, durchaus Leute, mit denen man da sprechen sollte. E-Commerce ist auch eine Branche, glaube ich, die ein paar Investoren derzeit umtreibt. Das heißt, wir gucken mal ein bisschen so in die Technologie rein.
Gerne.
Und tauschen uns da mal ein bisschen aus, was da gerade so die Trends sind. Aber ich schätze auch unseren unternehmerischen Austausch persönlich immer sehr. Wir sind ja zwei aufstrebende Unternehmen, hoffen wir es zumindest. Und deswegen mal zurück ein paar Jahre in deiner Vita. Du hast tatsächlich mal im Handwerk begonnen.
Ja, sehr spannend und sehr, sehr lang her. Mein Dad hat schon seit über 30 Jahren einen Elektroinstallationsbetrieb. Und ich hatte da schon sehr, sehr früh die Gelegenheit, mitzuhelfen. Und das hat viele dieser Eindrücke sind bis heute geblieben und da bin ich auch super dankbar für die Zeit, dass ich das lernen durfte. Ja. Also konkret in sämtlichen Ferien, Sommerferien, Herbstferien war ich immer mit auf den Baustellen dabei und habe einfach so ein bisschen gelernt, hey, wo kommt denn eigentlich das Geld her?
Mhm.
Und habe auch gelernt, dass wenn ich was haben möchte und dafür arbeite, dass ich mir dann diese Wünsche auch erfüllen kann. Also ich meine, wir sprechen hier über ein Alter, da war ich 13, 14, also schon noch sehr jung. Und das waren eigentlich schon spannende, interessante Dinge, die man da gelernt hat in dem jungen Alter, ja.
Das heißt, du hast alles gemacht, was man sich so vorstellen kann, Kabel verlegen und irgendwie Sicherungskästen rumhantiert und solche Sachen, oder was hast du da genau gemacht?
Naja, in erster Linie Schutz zusammengekehrt,
okay,
aufgeräumt, Auto
ausgeräumt. Elektriker, sonst ist das schwierig, ne, mit der
Ich glaube, sonst ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ja, also einfach klassische Hilfsarbeiterjobs gemacht, um einfach so ein bisschen zu verstehen, hey, wie funktioniert denn das überhaupt in so einem Haus? Wo kommt der Strom her? Und womit wird's Geld verdient? Mhm. Und das war sehr, sehr spannend.
War aber dann keine Option, das weiterzuführen oder in dem Bereich zu gehen, sondern du hast dann BWL studiert.
Tatsächlich, und da bin ich meinem Vater auch sehr, sehr dankbar, hat er mir die Wahl gelassen, weil es war natürlich im Gespräch, stand dann auch irgendwann die Frage im Raum, ob ich gerne eine Ausbildung in dem Bereich machen möchte. Ich habe diesen Ferienjob ein paar Jahre gemacht und ich habe dann dankend abgelehnt und habe gesagt, okay, es war eine super coole Erfahrung, habe dabei auch so ein bisschen gelernt, dass wenn du für jemanden arbeitest, dass du das in einer gewissen Qualität und einem gewissen Anspruch an dich selbst machst, weil derjenige dich dafür auch bezahlt. Und das war sehr, sehr spannend zu lernen und zum anderen eben auch so dieses Thema, dass du anfängst, Aufgaben zu sehen. Also du bist jetzt nicht mehr jemand, der fragt, was kann ich jetzt machen und was kann ich jetzt machen und ich bin jetzt fertig und kann ich jetzt das machen, sondern du kommst auf die Baustelle, du kennst dich aus, du kennst deine Aufgaben und du weißt, wenn das da liegt, das sollte da nicht liegen, sonst fliegt jemand drüber, räumst auf die Seite. Und das war super spannend und das habe ich auch gerne mitgenommen und das lebe ich auch heute noch. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte es nicht machen. Ich habe noch einen kleinen Bruder, der dankenderweise das Ganze jetzt übernommen hat.
Mhm.
Aber ich habe mich dann tatsächlich für den Weg des Studiums entschieden, ja.
Mhm. Wie war es dann?
Ja, ich habe erstmal Abitur in München gemacht. Dann habe ich in München studiert, BWL mit Fokus auf Finance. Das Ganze eher mit mäßigen Noten, würde ich sagen. Einzig allein vor dem Hintergrund, dass ich nebenbei immer gearbeitet habe. Ich habe mir viele Sachen angeguckt und habe halt für mich so meine Erfahrungen gemacht und halt gelernt, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Deswegen, ich habe alles bestanden, musste auch nie nachsitzen, aber ich war jetzt kein Vorzeigeschüler, kann man sagen.
Erstanden. Und nach dem BWL-Studium hattest du ja dann mehrere Stationen. Sixt, Rames, Auto, Nikis. Wie kam es dazu? Was? Wo lagen die Entscheidungen oder aus welchen Gründen hast du was gemacht?
Mhm.
Und in welcher Reihenfolge?
Ja, also tatsächlich war Sixt damals schon während dem Abitur. Ich habe Fachabi gemacht und da gibt es so ein Praxisjahr. Und da wurde ich glücklicherweise der Sixt zugeteilt, weil ich komme aus dem Süden von München und Sixt sitzt bekanntlich in Pullach. Das heißt, das war so das Nächste, was man mir zumuten konnte. Und das war natürlich auch super glücklich für mich, weil ich bin irgendwie auch so ein bisschen Autoenthusiast und ich finde das auch alles ziemlich spannend. Und dachte mir dann, hey, cooles Unternehmen, geht um Autos, gucke ich mir mal an. War dann dort auch eine Zeit, hatte dort auch viel gelernt, aber habe auch für mich festgestellt so ein bisschen, dass das Thema Konzern nicht so wirklich das ist, was mich umtreibt, was mich begeistert.
Was hast du gemacht bei Sixt dann? War das schon so in Richtung irgendwie Marketing oder?
Ich war da im Leasing und da ging es in erster Linie um Bestandskundenbetreuung, Leasingverträge und Konfiguration von Neufahrzeugen und all diese Dinge. Also alles super, super basic, nichts irgendwie krasses. Aber es war natürlich auch so der erste Kontaktpunkt zum Thema E-Commerce, weil Sixt war damals schon sehr, sehr früh eben im Internet, sage ich mal, mit dem Bereich Automieten, Autoleasen über eine Website. Ich meine, da sprechen wir jetzt irgendwo von 2010. Da ist das E-Commerce-Thema in Deutschland schon noch ziemlich in den Kinderschuhen gesteckt. Mhm. Und diese ganzen krassen Stories, die du heute kennst, die haben sich eigentlich ab 2015 bis 2020 durch Corona dann entwickelt.
Mhm.
Und das war dann auch so einer der ersten wirklichen Berührungspunkte, wenn man so will, mit E-Commerce. Ja.
Mhm.
Danach war ich im Studium, im Praxissemester bei Aramis Auto, das ist Marktführer in Frankreich für EU-Neufahrzeuge und dort haben sie entsprechend eine Niederlassung in Deutschland gegründet und ich habe dann dort im Bereich Business Development den deutschen Bereich aufgebaut und nach dem Praxissemester dann auch wieder beendet und während meinem Studium dann im Anschluss als Werkstudent zu Nikis.
Mhm.
Genau. Nikis ist ein Online-Shop für Luxuskindermode. Als ich dort angefangen habe, im Bereich Content-Management, das heißt Artikelstammdatenpflege, ein bisschen Reporting, ganz basic, waren wir in einem kleinen Büro, war ein kleines Team, das Ganze war auch Venture Capital finanziert. Ja, haben wir so 500.000 Umsatz gemacht und ich war dann bei Nikis 6 Jahre lang, hatte am Ende 10 Entwickler unter mir. Wo wir eigene Produkte entwickelt haben, wo wir entsprechend auch den Shop weiter aufgebaut haben und haben dann in einen 2-stelligen Millionenbetrag skalieren können. Und habe in dieser Zeit extrem viel gelernt und nutze natürlich auch viel von dem Wissen heute in meiner Agentur. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, verrückte Startup-Zeit mit Höhen und Tiefen, mit unterschiedlichsten Umzügen in größere Offices, in verschiedene Lager, also alles, was man sich vorstellen kann, war da mit dabei. Super geile Zeit. Aber ja, das war so der Punkt um Nikis.
Wann bist du deinem Geschäftspartner Erik über den Weg gelaufen?
Das ist tatsächlich schon sehr, sehr lang her. Den habe ich damals in der Schule kennengelernt, den Erik.
Okay.
Das müsste so 5., 6. Klasse gewesen sein. Und
das heißt, ihr wart immer befreundet und habt dann irgendwann während der Zeit bei Nikis dann wahrscheinlich gesagt, jetzt lass mal selber was machen, oder? Oder wie kam das mit 14 Agency dann?
Es war tatsächlich so, zwischen dieser Zeit von, ich springe ein bisschen, von Sixt und Aramis Auto, ich meine, wir waren damals so um die 18, wir hatten halt irgendwie mal ein Auto und wir brauchten natürlich auch ein bisschen Taschengeld. Und es gab da so einen kleinen Gartenmöbelladen in Bayerbrunn im Süden von München. Und der hatte auch vor, eben einen Online-Shop aufzubauen. Und dadurch, dass ich davor bei Sixt war, hatte ich natürlich ein paar Excel-Skills. Und ja, der Betreiber meinte halt, er hätte halt Probleme damit, diese ganzen Daten auf seine Marktplätze zu bekommen, auf Amazon und eBay und Online-Shop und ob ich ihn da nicht unterstützen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann komme ich mal vorbei. Und dann haben wir natürlich dort halt Gartenmöbel verkauft, auch Tische geputzt und haben halt nebenbei den Online-Shop und die Marktplätze aufgebaut. Und Erik ging es ähnlich wie mir, der hatte dann auch nicht so super viel in der Zeit zu tun und den haben wir dann damit dazugenommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir das eigentlich ganz gut gemacht haben, weil wir zu dritt auf 1 Million Umsatz skaliert haben nach 2 Jahren.
Okay.
Und da haben wir gesehen, okay. Da
gab es aber kein Revenue Share, oder?
Nee, leider nicht. Da gab es 15 Euro Stundenlohn. Ja, und das war dann so wirklich der erste richtige Kontaktpunkt zu E-Commerce. Und seitdem ist es dann spannend geworden, weil sich dann natürlich immer mehr Leute gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich hätte hier eine Idee, ich hätte hier was. Es war zum Beispiel so, dass mittlerweile Eriks Frau, ihr Onkel, hat früher Rückenprotektoren im großen Stil produzieren lassen und verkauft und hat halt Restbestände. Und ist dann auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir die nicht auf Kommission verkaufen wollen. Und wir dachten uns so, ja, also Amazon können wir, eBay können wir, Onlineshop können wir, warum eigentlich nicht, ne? Und dann gab es noch eine zweite Option mit einem lokalen Babymodengeschäft und die wollten auch einen Onlineshop bauen. Und die haben auch gesagt, hey, wollt ihr das nicht mit uns zusammen machen? Und ihr bekommt dann einfach einen Umsatzanteil. Ja? Also ihr kümmert euch darum, wir stellen die Ware. Ja, und es war auch wirklich nicht geplant. Aber wir haben dann einfach recht unüberlegt gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine UG. Saßen auch kurze Zeit später beim Notar, haben uns unseren Gesellschaftervertrag irgendwie zusammengegoogelt. Der hat uns den dann auch während der Sitzung mehrfach auseinandergerissen, weil er gesagt hat, was denn da für ein Schwachsinn drinsteht. Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen die Geburtsstunde von 14 Agency, einfach vor dem Hintergrund, dass wir ein, zwei Projekte hatten, die wir dann umgesetzt haben.
Ja. Wie kam es zum Namen 14 Agency?
Es ist leider recht unspektakulär. Okay. Also 14 ist tatsächlich das Gründungsjahr und okay. Agency ist ein recht neutraler Begriff.
Aber wie alt wart ihr dann, als ihr das?
21.
21.
Ja, ja. Also es war dann.
War das während deinem Studium?
Während dem Studium, ja.
Mhm.
Erik war zu der Zeit in der Ausbildung bei BMW.
Mhm.
Ich war im Studium. Und ja, dann haben wir da die UG gegründet und sind dann kurz danach zur BayWa gefahren, haben ein paar Tischplatten gekauft, sind zum Erik in den Keller gegangen, haben die da an die Wand gespackst und hatten dann unser Büro.
Okay.
Und so haben wir dann jeden freien Abend, jeden Samstag, jeden Sonntag an Projekten gearbeitet. An unseren eigenen und an Kundenprojekten.
Wie lange ging das dann so, als Erik war in der Ausbildung? Mhm. Du hast studiert, klar. Mhm. Das heißt, und irgendwann kam dann der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt machen wir nur noch das, oder? Wie lange hat das gedauert?
Also dieser Wendepunkt kam dann irgendwann um 2021. Also es hat schon eine sehr, sehr lange Zeit gedauert. Wir haben das sehr, sehr lang parallel gemacht. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich das so ein bisschen als Vorbild von meinem Dad kannte. Mein Dad war immer angestellt bei einem großen Konzern und hat immer nebenbei quasi seinen Handwerksbetrieb gehabt.
Mhm.
Und ich kannte diesen Stil und ich dachte mir irgendwie, ja, das gehört vielleicht sogar so. Ja, also ich war ja für mich auch normal, dass mein Dad zum Beispiel auch immer sehr spät nach Hause gekommen ist, dass am Wochenende das Telefon klingelt, dass am Sonntag Kunden im Wohnzimmer sitzen und eine Planung durchgehen.
Der war 5 Tage angestellt und hat parallel
sein
Leben lang den Handwerksbetrieb gemacht.
Ja, sein Leben lang.
Okay, krass.
Ja. Und ja, dann hat sich halt Nickies irgendwann sehr groß entwickelt und ich hatte da entsprechend auch gewisse Führungskompetenzen und auch eine gewisse Verantwortung. Bei Erik war es dann ähnlich. Er war dann am Ende im Bereich der Elektrofahrzeugentwicklung und war dort auch ziemlich eingespannt. Und ja, Es sind dann viele Jahre vergangen. Wir haben in der Zeit dann auch ein eigenes Büro angemietet. Wir haben in der Zeit ein paar Minijobber quasi eingestellt und hatten schon so ein kleines Setup. Und irgendwann, 21, kam dann so ein bisschen der Punkt, wo ich dann gesagt habe, fuck, es funktioniert so nicht mehr. Es ist einfach viel zu viel.
Mhm.
Und dann habe ich am Abend den Erik angerufen. Ich so, hey, komm mal ins Büro. Dann haben wir uns, ich weiß nicht mehr, es war wahrscheinlich so 8 oder 9, es war schon echt spät, unter der Woche. Er so, was ist los? Ich so, du, es ist zu viel. Entweder machen wir das jetzt all in oder wir lassen es gut sein, aber ich pack das nicht mehr. Und ja, es hat dann keine 5 Sekunden gedauert, dann hat er gesagt, ja gut, dann gehen wir all in. Und dann haben wir am nächsten Tag gekündigt. Unsere Minijobber, die vorher auch einen anderen Vollzeitjob hatten, haben auch gekündigt.
Mhm.
Und dann sind wir mitten in Corona Vollzeit in dieses Projekt gestartet, haben dann aus der UG eine GmbH gemacht. Und das ist so ein bisschen die Story dahinter.
War wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Zeit, oder? Das zu dem Zeitraum einen Punkt zu machen.
Also,
was Online-Shops anging.
Es war so, dass uns natürlich jeder davon abgeraten hat, weil keiner wusste, was passiert.
Ja gut, klar, das
ist aber,
immer, aber abraten ist auch immer einfach. Ja.
Aber ich sag mal rückblickend, was Corona bewegt hat und welche Digitalisierung dadurch vorangeschoben wurde, das war der beste Zeitpunkt, den wir erwischen konnten, sage ich dir ganz ehrlich.
Mhm.
Es war, also besser ging es gar nicht.
Mhm. Beschreib vielleicht mal ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr jetzt konkret macht. Ihr habt jetzt ein Team,
ja.
Und wie sehen eure Projekte aus? Ihr arbeitet ja im Private Equity Umfeld hier und da.
Ja.
Was sind so die typischen Projekte, die ihr macht?
Ja, also zu Beginn haben wir ja irgendwie alles gemacht. Ich vergleiche das immer mit so ein bisschen dem Pizzaservice, der auch indisches Essen serviert.
Ja, das ist meistens, da will man da nichts weglassen am Anfang. Das kennen wir auch noch.
So, also ja. Du versuchst natürlich am Anfang ums Überleben zu kämpfen.
Mhm.
Uns war aber schon immer eigentlich bewusst, dass wir ein ziemlich gutes Gesamtwissen haben. Und wir haben dann jetzt sukzessive über die Jahre uns immer weiter in eine Nische spezialisiert. Und im Konkreten geht es darum, dass wir heute Shopsysteme, alte Shopsysteme, einmal komplett neu aufsetzen und auf Shopify migrieren. Das bedeutet, alles, was du an Legacy in so einem System hast, alles, was du an Altlasten mitschleppst, alles, was du an Problemen hast, holen wir raus, bereiten es sauber auf und bringen es in eine neue Struktur, cloudbasiert, sicher, skalierbar. Und das ist tatsächlich eine Nische, in der sich sehr wenige Leute aufhalten, weil es durchaus komplex ist, weil man durchaus einen Gesamtüberblick über das Thema braucht. Aber es ist natürlich auch super dankbar, weil wir jetzt unsere Prozesse dort feinjustieren können, wo andere nicht mal drüber nachdenken.
Mhm.
Und jetzt merken wir halt immer mehr, dass wir dort wirklich in einer Position sind, wo wir vom Markt wahrgenommen werden, wo wir auch ernst genommen werden und wo wir entsprechende Kunden auch bedienen dürfen.
Mhm. Wie sind denn so Online-Shops legacy-technisch aufgebaut? Gab es dann irgendwie so, sind es dann so On-Premise-Lösungen und dann hängt irgendwo ein Server und dann laufen da die Daten durch? Also so wie das, was wir machen,
ja,
eigentlich
ja.
Nur.
Ja.
Okay.
Es ist eigentlich genau das Gleiche, was ihr macht. Nur im E-Commerce-Segment. Das bedeutet, es gibt in Deutschland so 5, 6 große Systeme, die über die Jahre gewachsen sind. Ich würde sagen, so die erste große Welle ist um 2015 losgegangen und wenige von diesen Shops laufen heute noch.
Mhm.
Vor allem die in großen, komplexen Strukturen sind die alten, die heute noch laufen. Und es ist ganz richtig, wie du sagst, also am Ende des Tages sind es Shopsysteme, die regelmäßig gewartet werden müssen. Da brauchst du Updates, da brauchst du Plugin-Aktualisierungen, da hast du einen On-Premise-Server. Wenn du eine Marketing-Kampagne machst, dann musst du den Server skalieren, weil er sonst abraucht. Du hast dort Sonderfunktionen drin. Also es ist eigentlich die reinste Katastrophe, ja.
Mhm. Und so ein Shopify als Anbieter ist dann quasi wie, was weiß ich, Microsoft Office 365, wo ich dann alles auf die Cloud hole und dann meine verschiedenen Module habe und dann mir so einen Shop quasi cloudbasiert zusammenbauen kann.
Ja, also Shopify hat angefangen mit so einem Ansatz, dass es mehr oder weniger so ein Baukastensystem ist. Ich glaube, dem wird es heute nicht mehr ganz gerecht. Also es ist, wie du sagst, eine cloudbasierte Lösung, die hochskalierbar ist, die modular aufgebaut ist und die man entsprechend individualisieren kann. Und ja, das bietet einfach einen modernen Rahmen für sämtliche Handelsunternehmen, egal ob B2B oder B2C, um State-of-the-Art E-Commerce zu betreiben.
Wenn ich jetzt als Investor sage und ich habe irgendwie eine Portfolio-Company oder sowas und sage, ja, aber mit dem alten Ding läuft es auch, gibt es dann ein ROI, wenn man sowas macht? Oder wie sage ich mal, rechtfertigt ihr dann die Kosten, die ja für so ein Projekt auch anfallen?
Ja, also in erster Linie ist es schon so, dass du bei den alten Systemen recht hohen Wartungsaufwand hast und du hast auch sehr hohe Lizenzgebühren. Und was wir schon sehen im Vergleich zu den großen Wettbewerbern ist, dass wir bis zu 30% der laufenden Kosten einsparen können. Das heißt, so ein Projekt refinanziert sich quasi von alleine nur durch diese Art und Weise. Ne? Dann hast du natürlich auch Punkte wie die Conversion Rate. Das bedeutet, wenn ich 100 Leute auf den Shop schicke und einer kauft, habe ich eine Conversion Rate von 1%. Wenn ich jetzt daraus 2 machen kann, dann habe ich ja theoretisch meinen Umsatz schon verdoppelt. Und umso älter und langsamer und nicht mobilfähig diese Online-Shops sind, desto schlechter ist natürlich.
Also auch das Thema Customer Experience ist tatsächlich im Zentrum.
Genau, dieser Sachen dann. Genau. Aber natürlich auch Themen wie Automatisierung, Schnittstellen, künstliche Intelligenz und viele, viele andere Dinge, die du halt heute einfach für selbstverständlich nimmst, sind halt in diesen alten Systemen nicht mehr inkludiert. Und es ist tatsächlich auch so, das sehen wir auch immer wieder, dass die Mitarbeiter diese Systeme selber gar nicht mehr bedienen können, weil sie so alt und so komplex sind und so ineinander verschachtelt, dass du eigentlich immer auf die Hilfe von externen Entwicklern angewiesen bist, um die Lösung am Ende auch zu bedienen. Und in Summe ist das halt schon der Beweggrund, warum man dann sagt, hey, ich überlege mir das jetzt zweimal, ob ich vielleicht so einen Wechsel anstrebe.
Wie groß sind eure Kunden üblicherweise? Umsatzgröße, Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie ihr messt. Oder?
Ja, also die kleinsten Projekte umsatzseitig gehen so bei 1 Million Umsatz los.
Okay.
Unser größter Kunde, kein PE, sondern selbstständiges Unternehmen, liegt so bei 350 Mio. Und eine PE-Gruppe liegt aktuell bei 1,4 Milliarden.
Okay. Wo ihr dann quasi portfolioübergreifend die ganzen Umstellungen
dort, wo es Sinn macht.
Genau. Wann da gibt es keinen Sinn?
Naja, also so ein Portfolio von so einem PE kann sich ja mit verschiedenen Unternehmen zusammensetzen. Ne? Also auch dort wird ja irgendwo Risiko verteilt. Und es kann durchaus sein, dass ich 3 Handelsunternehmen habe, 3 produzierende Unternehmen habe und 3 Softwareunternehmen habe. Und natürlich macht es nur für die Sinn, die Handel betreiben und oder vielleicht produzieren, einen B2B, also einen Großhandelsshop oder eben einen B2C-Endkundenshop dann im Ende auch zu haben. Ja.
Was sind der Komplexitätstreiber dann in so Projekten? Also ist das, keine Ahnung, ist das die Anzahl an Artikeln, die durch den Shop laufen? Ist das irgendwie, wenn ich alle möglichen Zahlungsarten anbieten will als Shopbetreiber? Und was sind so die, also was treibt auch die Kosten für so eine Umstellung am Ende nach oben?
Ja, ich denke, so Sachen wie Artikel, wie Zahlungsarten, das ist alles ziemlich standardisiert und das ist eigentlich auch jetzt nicht der große Kostentreiber. Die Kosten kommen dadurch zustande, dass ich individuelle Anforderungen habe, die Kunden ab einer gewissen Größenordnung einfach haben und die eben nicht im Standard abzubilden sind, sondern die eben entsprechend individuell gebaut werden müssen. Ein anderes Thema ist dieses ganze Schnittstellenuniversum. Das heißt, ich habe ein uraltes ERP-System. Ich kann aber um Gottes Willen nicht Shop-System und ERP-System in einem Projekt austauschen, weil sonst lege ich den ganzen Laden lahm, sondern ich muss halt irgendwie eine Übergangsphase schaffen, wo ich halt das alte System nutze und mit meinem neuen Shop koppel. Da sprechen wir immer über individuelle Geschichten. Das ist nie das Gleiche. Natürlich ist es schon so, dass wenn wir jetzt bei so einem PE bleiben, dass die gucken, dass ein ERP immer das Gleiche ist. Natürlich gibt es auch dort verschiedene Versionierungen. Das kennt ihr sicherlich auch. Und die Wahrheit ist ja auch, in jeder Versionierung stecken auch andere Details. Also im Prinzip ist es auch nicht das Gleiche. Aber was natürlich auch einen großen Punkt ausmacht, ist auch die Belegschaft selbst. Ne? Also dieses ganze Change-Management dahinter, die Leute abzuholen, dass sie das jetzt nicht mehr so machen müssen, wie sie das kennen. Das sind ja auch oft eingesessene Angestellte, die halt da ihren Job schon ein paar Jahre machen. Das sind eigentlich so die komplexesten Bausteine, ne? Und die dann am Ende ja auch einen großen Teil ja, der Summe ausmachen.
Das heißt, ihr habt dann auch eigene Entwickler, die quasi alle Arten von Schnittstellen irgendwo umsetzen können. Also wenn ich jetzt, ein altes SAP, ERP-System oder sowas habe oder irgendwas anderes und dann heißt es, die Schnittstelle müsste aber so und so sein und die Daten müssten so und so laufen, dann bekommt ihr das eigentlich alles hin.
Wir versuchen uns da systemunabhängig aufzustellen, weil das ist ja so ein bisschen die Herausforderung bei uns, weil ja jeder Kunde ein anderes System haben kann. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn, neben der Technologiepartnerschaft mit Shopify, also wir sind zertifizierter Shopify-Partner, wenn du so willst, jetzt das Gleiche nochmal für ein ERP zu machen, weil es x verschiedene gibt. Und deswegen haben wir uns einen universellen Weg aufgebaut, diese Schnittstellen zu realisieren. Natürlich ist es auch in der Regel so, dass diese ERPs von Agenturen betreut werden, intern oder extern. Und oftmals kann man sich die Ressourcen dann auch holen und in Zusammenarbeit diese Schnittstellen schaffen. Das heißt, ja, wir können Schnittstellen selbst bauen, aber in der Regel ist es so, dass es schon Schnittstellen gibt oder derjenige, der das Projekt, das Produkt betreut, da entsprechend unterstützen kann.
Das waren so eins der komplexesten Projekte, was dir so im Kopf hängen geblieben ist aus den letzten Jahren, wo du sagst, das war mal eine andere Nummer.
Ja, also ich denke gerade das Thema B2B ist halt sehr, sehr vielschichtig und irgendwie auch herausfordernd, weil du halt Themen hast, die du aus dem Alltag nicht so richtig kennst. Also du hast verschiedene Kundengruppen, du hast verschiedene Preise, du hast verschiedene Sichtbarkeiten von Kategorien, du hast verschiedene Freigabemechanismen. Du darfst bis 5.000, du bis 10.000, du bis 25.000 freigeben. Du hast verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und Vorvalidierungsprozesse. Aber auch, da wird es dann ein bisschen verrückt, es gibt auch im größeren Kontext Einkaufsplattformen, wo sich beispielsweise eine Hotelgruppe anschließt und die kauft dann in einem Onlineshop über eine Einkaufsplattform in deinem Shop. Mhm. Und du merkst, da sind dann viele Parteien dabei und da wird es dann irgendwann spannend, ja. Mhm. Und ja, irgendwann ist natürlich immer das erste Mal. Wir gehen da sehr oft den Ansatz, dass wir uns trauen, dass wir es machen und wir sind auch davon überzeugt, dass wir es hinkriegen. Bis jetzt haben wir es auch immer hingekriegt. Aber ja, das ist sicherlich eins der spannenderen Projekte gewesen, ja.
Okay. Hast du aus irgendeinem Projekt mal so, dass man es ein bisschen greifen kann, mal so eine oder Kennzahlen, wo du sagst, das hat das Setup davor gekostet, den Kunden, das kostet den Kunden dann das Shopify-Setup und euer Projekt kostet dann so und so viel grob, dass man das einfach mal ein bisschen...
Ja, klar, also mache ich mal ein Beispiel, das ist eine Anfrage aus dem Sommer gewesen, auch von einem PE, das war im Prinzip ein großer Marktplatz für Möbel, Wohnaccessoires und Lifestyle-Produkte. Und wurde in 20 Sprachen distributiert, international aufgestellt, Riesennummer. Und alleine der Betrieb des Systems hat 150.000 im Jahr gekostet. Mhm. Und das Migrationsprojekt wäre wahrscheinlich irgendwo bei unter 100 gelegen. Mhm. Also du hättest quasi eigentlich dein Return on Investment schon im ersten Jahr rausgehabt.
Mhm. Weil die ganzen Kosten weggefallen wären.
Ja.
Oder fast die ganzen.
Ja, also die Lizenzkosten, die Wartung dahinter und dieser ganze Legacy-Kram, der sich ja über die Jahre aufbaut, einfach abgeschnitten.
Wahnsinn.
Okay. Unglaublich, ja.
Und was kostet so ein Shopify-Setup dann? Die nehmen sich wahrscheinlich eine kleine Fee dann einfach, oder?
Meinst du jetzt von unserer Seite oder was Shopify davon?
Nee, was Shopify dann charged, wenn quasi dann alles über Shopify läuft.
Ja, also es gibt im Prinzip 4 Pakete. Mhm. Das erste Paket startet bei 20 Euro, dann 60 Euro, 250 Euro und 2.500 Euro pro Monat. Und das Spannende ist eigentlich, dass Shopify anders wie alle anderen Shopsysteme eine eigene Zahlungsart hat, Shopify Payments. Und der Hebel hinter Zahlungsarten ist, dass jede Transaktion mit transaktionellen Gebühren belegt wird. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz, je Bestellung, geht immer an den Zahlungsanbieter. Mhm. Und das Coole bei Shopify ist, dass innerhalb der Pakete für dich vorverhandelt wurde. Das heißt, umso größer das Paket mit dem monatlichen Betrag, umso niedriger die monatliche Fee. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass du halt mit deinem Umsatz errechnen kannst, welches Paket für dich passt. Aber ja, der Anreiz für Shopify ist natürlich, zum einen große Pakete zu verkaufen und zum anderen große Umsatzvolumen über die Zahlungsarten zu bewegen, weil sie da natürlich dran partizipieren. Mhm.
Aber du kannst den ROI dann quasi trotzdem so rechnen. Also, dass die 150.000, die fallen komplett weg. Und das, was du in Shopify abgibst und so, das tut dann nicht weh? Oder?
Die 150 sind ja in dem Fall einfach reine Betreuung, damit das Ding überhaupt lebt.
Verstanden, okay. Mhm.
Ne? Mhm. Und ja, also in dem Fall war es tatsächlich so, das haben wir auch ausgerechnet, dass sie im ersten Jahr schon eigentlich positiv geworden wären. Ja,
das ist ja Wahnsinn. Ja, wenn gerade für einen Investor, ich meine, euer Projekt ist ja auch nur ein Einmalaufwand aus Investorensicht und sechsstelligen Betrag einsparen, mal multiplen, ist natürlich nicht unspannend. Ja.
Ja, also das kann natürlich schon wirtschaftlich Sinn machen.
Ja, absolut. Wie ist denn euer Team jetzt zusammengesetzt? Also ich habe jetzt immer mal wieder Devs gehört, also Developer würde ich jetzt laienhaft vermuten. Mhm. Gibt es dann auch nur Designer oder wie kann man sich euer Team-Setup vorstellen?
Ja, also wir haben eigentlich anhand unserer Nische versucht, den kompletten Projektzyklus mit Mitarbeitern abzubilden. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich für jede Fragestellung eine eigene Person und eine eigene Zuständigkeit. Wenn du so willst, für jeden Bereich einen eigenen Experten. Das fängt beim Backend-Entwickler an. Das geht über denjenigen, der individuelle Funktionen baut. Das geht über UI-UX-Design. Das geht über Datenmigration, Aufbereitung und Importe, Exporte. Das geht über Schnittstellen, über Online-Marketing. Da haben wir in jedem Bereich jemanden sitzen, der sich da sehr gut auskennt.
Mhm. Wo jetzt euer Unternehmen so gewachsen ist, ich meine, wir unterhalten uns ja unternehmerisch oft über das Thema Qualität. Mhm. Ich glaube, ihr seid ja auch so richtig verrückte Perfektionisten, ja, was eure Projekte angeht. Mhm. Wie habt ihr da sichergestellt, dass die Qualität hoch bleibt? Wenn du dann auf einmal ein wachsendes Team hast, dann hast du unterschiedlichste Gewerke. Du musst ja als Gründer auch irgendwie alles so ein bisschen überblicken. Also wie habt ihr das sichergestellt im Laufe der Jahre?
Ja, also offen gesprochen ist es natürlich schon immer mal wieder so, dass man merkt, okay, das Projekt ist nicht da, wo es sein sollte und da muss man da entsprechend auch nachjustieren. Grundlegend ist es für uns aber schon so, dass die Qualität der Produkte schon eins der höchsten Güter für uns ist. Also es ist schon sehr, sehr wichtig für uns, für Erik und mich, dass wir dort Champions League abliefern.
Mhm.
Was machen wir dafür? Wir haben uns, wie gesagt, sehr, sehr stark auf diese Nische konzentriert, was uns auch einfach hilft, gewisse Prozesse zu bauen, die an die andere gar nicht denken. Das Ganze zu standardisieren, vielleicht auch ein Stück weit schneller und effizienter zu machen, als es andere tun. Wir legen natürlich auch ganz großen Wert auf Verantwortlichkeiten und persönliche Ziele. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter weiß ganz klar, was er zu tun hat und ist dann aber auch für diesen Bereich, den er betreut, verantwortlich. Das heißt, wenn da was nicht klappt, muss er sich da hinsetzen und das entsprechend auch ausbaden. Ja, und am Ende ist es natürlich auch viel im Team Lösungen erarbeiten, auch nochmal sich weiter zu schulen und da einfach auch nicht stehen zu bleiben. Weil gerade unser Bereich ist natürlich auch einer, der sich extrem schnell weiterentwickelt.
Mhm. Und habt ihr beim Team wahrscheinlich auch so Themen wie sehr, sehr hartes, direktes Feedback untereinander, sehr, sehr offene Kundenkommunikation, sind das so Prinzipien, wo du sagst, die verfolgen wir auch mit einer gewissen Vehemenz?
Also grundlegend ist es so, wir sind sehr transparent mit unseren Mitarbeitern. Die haben vollen Einblick in die Umsatzzahlen und die wissen ganz genau, welchen Umsatz wir welchen Monat machen und ob wir damit unser Ziel erreichen oder nicht.
Mhm.
Dahinter liegen auch persönliche Kennzahlen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter weiß, monetär getrieben, welchen Teil er zum Umsatz beitragen kann und muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir Feedback-Schleifen haben. Es gibt zwei Typen von Jahresgesprächen. Es gibt quasi einmal ein Feedback-Gespräch und einmal ein Zielegespräch, wo wir halt eben diese Themen festhalten. Es ist aber grundlegend auch so, dass, und das ist uns auch sehr wichtig, wenn es Probleme gibt, das muss nicht zum Feedback-Gespräch warten. Also ich bin eher ein Freund davon, dass ich sage, wenn es ein Problem gibt, dann sollten wir das direkt offen ansprechen und auch direkt aus der Welt schaffen, weil die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn solche Themen unausgesprochen bleiben, dass sie dann immer größer werden und vielleicht macht man dann, wie man so schön sagt, aus einer Mücke einen Elefanten.
Okay, also Transparenz, ehrliches Feedback, sehr direkte Kommunikation zum Kunden. Ich meine, das lernen wir ja auch. Ich meine, Projektgeschäft ist ja immanent, dass mal was nicht so funktioniert, wie man es geplant hat. Innovation ist auch immer ein Risiko, sage ich oft. Da kann auch mal was schiefgehen, aber da muss man halt einfach drüber sprechen. Vor allem. Jetzt nochmal zurück zu der Plattform. Ihr habt ja, wie gesagt, auch die eigenen Entwickler und so. Jetzt könnte ich als KI-Laie die Frage stellen, entwickelt nicht in einem Jahr der Agent dann irgendwie die ganzen Sachen und braucht man die Leute dann überhaupt noch? Also wie blickt ihr da in die Zukunft, was diese E-Commerce-Technologie angeht?
Ja, also grundlegend glaube ich, gerade als OpenAI ChatGPT released hat, haben wir schon über ein Jahr die Open Beta mit der API benutzt. Also wir spielen schon sehr, sehr lange mit der Plattform. Gab es ja auch diejenigen, die dann gesagt haben, oh je, bloß nicht benutzen und alles schlecht und alles furchtbar. Wie sich herausgestellt hat, ist es halt ein sehr, sehr starker Produktivitätstreiber. Und diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind einfach schneller und besser als diejenigen, die es nicht tun. Und wir sehen heute schon sehr, sehr spannende Ansätze, die wir da nutzen können. Beispielsweise, wenn wir in Analysen reingehen von Online-Shops, ja, also ein Kunde ruft mir zu, hey, wie hat denn die Kohorte 2 aus 24 Kanal Facebook funktioniert? Dann wäre das in der Vergangenheit ein ziemlicher Aufwand gewesen, das herauszufinden. Und da gibt es heute schon schöne Lösungen in Shopify beispielsweise selbst. Das nennt sich Sidekick, wo ich eben wie in ChatGPT auf deinen eigenen Shop-Daten diese Analysen anstoßen kann und dann eben auch akkurate Ergebnisse bekommen. Genauso ist es natürlich auch, das kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, dass ich heute schon sehr, sehr gut Produktbeschreibungen generieren kann anhand von gewissen Attributen, anhand von Texten, Bildern. Ich kann natürlich auch so Themen machen wie Kategorisierungen, um dort einfach im Produkt-Merchandising etwas schneller und effizienter zu werden. Es geht sogar so weit, dass wir heute schon gewisse Lösungen haben, wo wir oberflächlich einen Input geben können und dann ein Template gebaut wird.
Also du promptest rein, was du haben willst an Prozess oder Setup oder
an Design, an Thema, an Funktionalitäten und kriegst dann eine Lösung vorgeschlagen. Ich denke, für das kleine Unternehmen, für einen Friseursalon, für einen kleinen Handwerksbetrieb, für etwas Lokales, Regionales ist das absolut legitim und diese Leute werden sich super, super viel Geld sparen und werden es in Zukunft einfach selber machen können. Aber ich glaube, wenn wir dann daran denken, dass wir über komplexe Geschäftsprozesse, über Legacy-Software, über Abhängigkeiten sprechen, ich glaube, da sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass wir das tatsächlich rein automatisiert über die KI abbilden können. Es ist natürlich schon so, dass wir auch im Alltag, in der Entwicklung, in der Texterstellung, beispielsweise bei der Suchmaschinenoptimierung, die KI als Beschleuniger nutzen. Aber ich glaube, wenn du keine Ahnung von der Materie hast, dann bringt dir das am Ende des Tages auch nicht wirklich was. Weil du musst das Ergebnis bewerten können und du musst dieses Ergebnis dann so in die Hand nehmen können und damit weiterarbeiten, dass es dann entsprechend auch zum Puzzle passt.
Das heißt, die Developer, die kümmern sich auch eher um die Data Pipeline Prozesse und wie ich jetzt quasi das Legacy-System irgendwie in die neue Welt bekommen und bauen Schnittstellen und so weiter. Die würden jetzt weniger sich drum kümmern, dass irgendwie, was weiß ich, ein bestimmtes Design oder ein bestimmter Prozessfluss umgesetzt wird, oder? Verstehe ich das Laie so richtig? Also die Frage ist nur, worauf ich hinaus will, würden die Developer so in der Form bleiben müssen? Weil ich sage mal, Shopify ist ja schon wahrscheinlich mehr Low-Code, No-Code als in den alten Legacy-Systemen. Und ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann promptest du nur noch in das Ding rein und sagst, so, jetzt brauche ich irgendwie den und den Prozess, bastel mir den mal bitte kurz und dann würde ich gerne mit der und der Kreditkarte und PayPal und was weiß ich zahlen können. Mach mir das auch mal nur kurz rein, das ist meine Kontonummer und so Sachen. Also irgendwann, so würde ich mir zumindest vorstellen. Ja, das ist ja auch das, was uns umtreibt, ja, wo du überlegst, jetzt kriege ich aus alten Systemen, aus einem HubSpot, aus irgendeinem Buchhaltungssystem, aus einem ERP-System ziehe ich mit den Daten in einem Data Warehouse zusammen und jetzt hocken wir noch da und überlegen irgendwie, okay, welche Visuals ergeben jetzt hier Sinn, wie ordne ich die Dashboards hintereinander an, dass ich ein Unternehmen steuern kann. Irgendwann werde ich das auch nur da rein prompten. Wo wir eher sagen, was wir, glaube ich, glauben, was nicht so schnell geht, ist ja wirklich die Data-Pipeline-Prozesse aus den Systemen in die Datenbank sozusagen glatt zu ziehen, was ja dann so eine klassische Developer-Arbeit ist. Deswegen, also es ist so die Frage, braucht ihr noch Developer in 2 Jahren oder
also fällt das dann auch weg?
Stand heute ja.
Ja.
Stand heute kümmern sich die Entwickler nicht nur um die reine Datenmigration, sondern auch um das Implementieren von individuellen Funktionen, die außerhalb von dem Funktionsumfang sind. Aber es ist schon vorstellbar, wie du es eigentlich beschrieben hast. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es in naher Zukunft die Möglichkeit geben wird, zu sagen, hey, Inputfenster, ich hätte jetzt gerne eine neue Kollektionsseite mit den Produkten von Marke X und einem Rabattbanner und generiere mir außerdem den Code, wo ich das Ganze auf Instagram teilen kann. Also das ist durchaus denkbar und da gehe ich auch gedanklich mit.
Mhm.
Ich glaube, was aber auch eine spannende andere Perspektive sein könnte, ist, wie sich die Kundenperspektive verändert, ne? Weil wir haben ja nicht nur auf unserer Seite eigentlich einen großen Umschwung durch KI, sondern ja eigentlich auch auf der Seite des Käufers. Ja, also du bist ja jetzt eigentlich schon durch Agentic Commerce in der Lage, zwar noch nicht hundertprozentig toll, aber es beginnt gerade zu sagen, hey, schlag mir doch mal das beste Produkt für mein was auch immer vor. Und dann bekomme ich am Ende von ChatGPT ein Produkt ausgespuckt, das ich dann direkt kaufen kann.
Mhm.
Und
das heißt, die Käuferkomplexität steigt. Oder das, was vom Käufer an Anforderungen kommt, wird genauso komplexer.
Ich denke, die Anforderung an die Daten steigt.
Mhm.
Du brauchst einfach immer bessere, hochwertigere Daten, damit die Suchmaschinen damit auch arbeiten können. Weil in meinen Augen ist auch ein ChatGPT oder ein wer auch immer am Ende auch nur eine Suchmaschine, die auf Daten basiert. Und ich glaube, der Anspruch an die Daten wird immer höher. Und der Qualitätsanspruch wird einfach stetig steigen.
Wenn du so schätzen müsstest, wie viele mittelständische Unternehmen oder vielleicht auch Portfoliofirmen wirklich state of the art unterwegs sind im Bereich E-Commerce, wie viele wären das?
Ich glaube, es würde sehr, sehr duster aussehen,
ehrlich
gesagt. Also, das ist wirklich nur ein reines Bauchgefühl und nicht mit Zahlen zu belegen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung glaube ich nicht, dass es mehr wie 20% sind.
Okay. Das heißt, da wird richtig Geld verschwendet und werden auch Opportunitätskosten generiert. Also wahrscheinlich nicht nur Wartungskosten, die dann unten durchlaufen, sondern da kommt auch oben im Zweifel weniger rein, weil einfach stürzt der Server mal ab an einem Sonntag oder so und liegt mal brach und keiner kümmert sich drum oder solche Sachen. Da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel verschwendet, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Absolut. Also ich habe ja das Glück, dass ich manchmal eben auch Rechnungen sehen darf von gewissen Portfoliokunden. Und was dort, jetzt nur mal ein Beispiel, an Betreuungskosten für ein ERP abgerufen wird pro Monat, das ist geisteskrank.
Mhm.
Das ist ganz ehrlich nicht mehr zeitgemäß und grenzt schon an Abzocke. Also es ist wirklich, das ist übel. Und ich glaube, und es hat jetzt auch schon begonnen, dieser Umschwung, dass diese Marktteilnehmer Stück für Stück alle rausfliegen. Weil die halt heute einfach in der Lage sind, die Systeme deutlich schlanker und einfacher aufzusetzen, ohne diese massiven Kostenblöcke. Also um jetzt mal ein Beispiel zu machen. Ich habe einen Kunden, der zahlt 5.000 Euro für sein ERP-Betreuung im Monat.
5.000.
Mhm. Das sind 60.000 Euro im Jahr. Da ist noch kein Mehrwert gestiftet. Nur, dass diese Kiste läuft.
Mhm.
Und es sind halt für mich schon Beträge, wo ich sage, das ist zu viel.
Mhm. Ja klar, ich meine, du brauchst ja bloß ein Multiple draufrechnen als Portfoliounternehmen, da hast du schon ein paar hunderttausend im Zweifel, die da im Köcher liegen. Ja, und da wirklich halt auch Recurring Costs. Ja, und jetzt nichts, was irgendwie einmal ist oder so. Einmal wäre halt so ein Projekt dann, dass man das einmal umstellt, aber das läuft ja einfach durch. Ja, und im Zweifel hat es keiner auf dem Schirm, weil es sich halt seit Jahren nicht ändert und dadurch hinterfragt es halt auch keiner so richtig.
Und das Allerverrückteste an der Sache ist, dass die Mitarbeiter die Dinge nicht bedienen.
Mhm.
Das heißt, die haben da Riesenschiffe stehen, aber die nutzen vielleicht 10% davon.
Mhm.
Das heißt, ich habe zum einen einen riesen Kostenblock und zum anderen eine Software, die niemand benutzt, weil niemand weiß, wie sie funktioniert. Und funktionieren tut sie übrigens auch nicht mehr.
Ja, und auch eine der Low-Hanging-Fruits im Restrukturierungsbereich, dass man mal nach Lizenzen sucht oder Tools sucht, die wofür man Lizenzgebühren zahlt, die nicht mal mehr in Benutzung sind. Also da kann man durchaus
durchaus mal reinfräsen wahrscheinlich in das Thema.
Ja.
Letzte Frage an dich. Wo soll es die nächsten Jahre mit 14 Agency hingehen? Was sind eure Ziele? Was habt ihr vor?
Ja. Ich glaube, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das gemacht haben, wir wollen coole Projekte machen, wir wollen coole Kunden haben, wir wollen aber auch einen Arbeitsplatz schaffen, der nicht nur unsere Mitarbeiter, sage ich mal, ja, einen Job irgendwie bringt, sondern unsere Leute sollen auch Spaß haben, ja. Und ich meine, wir wachsen jetzt seit 3 Jahren kontinuierlich um knapp 25% und das ist auch schön und es macht auch Spaß. Aber wir machen das jetzt nicht in erster Linie, um im Umsatz zu wachsen, sondern wir haben einfach da andere Prioritäten. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, sind wir sehr, sehr happy. Wir hatten vorhin auch kurz über den Markt gesprochen. Die Situation ist gerade sehr angespannt. Wir sind zum Glück sehr gut ausgelastet. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es abreißt. Und ich denke, perspektivisch wird für uns auch noch mal ein bisschen das Thema B2B ein bisschen spannender. Mhm. Dass wir dort einfach noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Weil, wie eben jetzt auch schon diskutiert, da sehen wir halt schon noch sehr, sehr große Hebel.
Ja, also ich bin da kein Profi, aber wahrscheinlich ist es dann noch individueller, ne? Genau. Was die Prozesse angeht. Exakt. Also wer kauft mit welchem Tool von wem und wie funktioniert dann die Schnittstelle, dass das auch alles irgendwie automatisch läuft. Da ist wahrscheinlich nur mehr Musik drin, als jetzt schnell, lapidar gesagt, Shopify schnell drüber zu klatschen und irgendwie State of the Art zu sein mit einem externen Anbieter, ne?
Ja.
Mhm.
Das sind, glaube ich, so im Wesentlichen die Punkte. Also es darf gerne so weitergehen, wie es läuft. Wir sind sehr, sehr zufrieden und auch sehr dankbar. Und ja.
Ja, und wir sind ja auch für euren Freundschaftsdienst sehr dankbar, ja, den ihr für uns erbringt. Also wir zahlen natürlich dafür, ja, und auch den ganz normalen Preis, glaube ich zumindest. aber auch so Website-Optimierung, SEO und so Zeug außenrum, da habt ihr natürlich auch viel Know-how. Von dem her kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr schon wisst, was ihr tut und, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Grad an Perfektionismus und Qualitätsbewusstsein mitbringt. Ja.
Vielen Dank fürs Feedback.
Vielen Dank von meiner Seite, Christoph, dass du hier warst. War ein spannender Einblick in den Bereich E-Commerce und was sich da technologisch so tut von einem, glaube ich, sehr, sehr aufstrebenden Nischenplayer in dem Bereich. Und ich weiß, du hättest doch anderes zu tun, aber umso mehr schätze ich es, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.
Ja, danke dir, Sascha, für die Zeit, für die Möglichkeit. Vielen Dank.
Ja, das war ein Ausflug in den Bereich E-Commerce und ja, die technologischen Entwicklungen, die es dort in den nächsten Jahren gibt, die natürlich auch für viele Investoren und Portfoliounternehmen interessant sind. Und wenn ihr weitere Einblicke in solche spannenden Themenbereiche haben möchtet, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.